Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist ausnahmsweise nicht Dienstag, sondern Montag, der 7. Juli 2025. Es ist wieder Zeit für eine besondere Ausgabe von Carbon Lactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Und es ist, ja, ich kann es nicht anders sagen, eine meiner Lieblingsaufnahmen im Jahr.
The day after. Hi Frank. Der Tag nach der Challenge Rot. Alles wird diskutiert, die Gedanken werden wieder geordnet und man guckt sich die Bilder an. Ja, wir stehen neben der Warteschlange.
Genau, es ist nicht der Tag, es ist auch der Tag nach der Challenge Rot, aber es ist der Tag vor der Challenge Rot. Und zwar vor einer 365 Tage langen Reise, die alle angetreten hier. Und die haben sich schon gestern angetreten. Wir sind relativ weit vorne, die Anmeldung hat gerade eröffnet. Wir können gleich mal ein paar Leute fragen, seit wann sie denn hier stehen und warum.
Ja, das machen wir. Aber... ja, warum ist ja klar. Das liegt ja auf der Hand. Ne? Die Leute wollen natürlich. Ich meine, wenn man sich das gestern angeguckt hat, ich sage es jedes Jahr wieder, es ist auch, glaube ich, der beste Weg tatsächlich, hier sich das reinzuziehen, einmal das Ganze aufzusaugen und dabei schon den Entschluss zu fassen, das will ich auch.
Die Folge wird nämlich präsentiert von Skinfit. Skinfit kennt man als Triathlet. Die sind quasi immer schon dabei. Also in meiner Wahrnehmung auch in meiner gesamten Triathlon-Karriere immer am Start gewesen. Habe auch selber schon zig Produkte gehabt von Skinfit. Und da kann man wirklich sagen, auch aus den verschiedensten Bereichen. Von der Badehose über den Renneinteiler. Oh, mein erster Renneinteiler mit langen Armen damals, wie Boris Stein, ganz in weiß mit Streifen. War ein Hingucker, sagen wir mal so, aus verschiedenen Gründen. Und gerade bin ich zum Beispiel sehr, sehr gerne in den Laufhosen von Skinfit unterwegs. Bin da Marathon mitgelaufen, in verschiedensten Modellen, mit und ohne Innenhose. Da gibt's wirklich alles, was das Herz begehrt. Und deswegen jetzt die Ohren gespitzt, wenn ihr sagt irgendwie so, oh, ich brauche noch für die Saison oder für nach die Saison, fürs Training, für den Wettkampf, da will ich mich noch ausstatten, dann haben wir einen Rabattcode für euch. Carbon 15, also Carbon 15. Und den könnt ihr einlösen bis zum 31.08.25, um euch 15% auf euren gesamten Einkauf zu sichern. Im Webshop auf Skinfit.eu oder auch in allen Skinfit-Stores. Also das Ganze gültig bis 31.08.25. Einfach mal reingucken, was das Skinfit-Sortiment zu bieten hat. Ich kann euch versprechen, das ist eine ganze Menge. Und mit dem Code Carbon15, 15% auf den gesamten Einkauf sichern.
Da ist ein alter Bekannter, der Thorsten, den fragen wir mal. Thorsten, ja, guten Morgen. Wir dürfen dich einfach mal hier überfallen, ja?
Ja, klar.
Du möchtest nächstes Jahr starten.
Wir starten in der Staffel tatsächlich zum ersten Mal und ich habe eine Karte für einen Bekannten mitgebracht.
Seit wann stehst du denn hier oder da vorne oder wo?
20 Uhr. Die ersten standen ja um 16 Uhr schon da. Meine Frau und ich waren gestern Helfer in der Wechselzone 2. Danach wollte ich eigentlich hier ein bisschen Stimmung aussaugen und dann haben wir schon die ersten gesehen, die hier stehen. Dann musste ich mich gleich mit reinstellen.
Es hat geregnet in der Nacht, oder?
Ganz leicht. Feuchter Sonnenschein, ne? Quasi. Also die Regenschirme wurden auch, die Sonnenschirme wurden entwendet und zu Regenschirmen umgebaut. Okay. Dann ging das.
Wie war die Stimmung hier in der Nacht?
Die war gut. Ruhig gelassen, gesittet alles, das passte. Direkt als wir dann die Karten dann hatten, wurde gleich die nächste Schlange aufgemacht. Also gesitteter als vor 2 Jahren, wo alles dann reingestürmt ist. Auch das war in Ordnung, das passt.
Ja, die Schlange geht, das habt ihr dann gar nicht gesehen, die geht ewig, die geht ewig, die geht also bis zum Schwimmstart und zurück.
Genau, bis hinter das Altenheim, glaube ich.
Ganz genau.
Ja.
Ja, dann...
Alles richtig gemacht.
Nummer 63, was... 63
für Einzel.
Wie viel Geld hast du dabei, was kostet die Anmeldung?
Ich glaube, die kostet über 700 Euro. Ich habe mal ein bisschen mehr mitgenommen auf Kreditkarte. Besser haben als brauchen jetzt, ne?
Das ist eigentlich Nils Spruch.
Weise Worte, vor allen Dingen, wenn man in der Schlange steht und dann merkt, dass es nicht funktioniert, dann muss man vorbereitet sein, auf jeden
genau.
Fall. Vielen Dank.
Ja,
vielen Dank.
Dankeschön. Ja, also viel los hier, aber erstmal müssen wir natürlich über gestern reden, da war deutlich mehr noch los hier auf dem Gelände. Der Veranstalter hat hinterher gesagt, so viele Zuschauer gab es noch nie, es ist immer so ein bisschen schwer vergleichbar, also Stimmungsnester wandern ja auch, die einen werden größer, die anderen kleiner. Wie hast du die Stimmung gestern erlebt?
Ja, also das war auch tatsächlich mein Eindruck, den ich hatte. Ich war ein bisschen anders platziert auch als sonst, ein bisschen andere Bereiche gesehen und dann auch, ich war zum Beispiel beim Schwimmstart und davor oben auf der Brücke und es war wirklich krass. Also es wird nicht nur hintereinander quasi aufgestellt, sondern auch dann nach oben gestapelt auf der Leitplanke und dann auch beim beim Radfahren. Laura Philipp hat es gesagt, irgendwie schon allein diese Fahrt dadurch, durch dieses Spalier der Fans, das war wie so ein Mini-Solaraberg. Und genau. Ich kriege gerade tatsächlich echt auch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das wirklich so ein krasser Auftakt war. Und ich bin vor 10 Jahren hier gestartet, meine erste Langdistanz damals. Und ich hatte genau denselben Eindruck. Ne? Nach dem Schwimmen aufs Rad da oben durchfahren, das ist gleich schon mal das erste Highlight und dann weiß man, wo es lang geht.
Ja, ja. Also warum 67 Kilometer warten auf den Solarer Berg, wenn man das nach 60 Metern haben kann?
Absolut. Also es war krass und auch nachher dann am Kanal, da waren so viele Leute bei den Verpflegungsstellen, aber dann eben auch weiter runter. Es haben unfassbar viele Leute das genutzt und sind mit dem Rad gefahren. Das führt dann manchmal auch so ein bisschen zu chaotischen Zuständen, aber ich glaube, alles in allem war das dann doch ganz okay gesittet. Ich meine, die Leute sind ja auch Triathlon-Profis, sagen wir mal, auch die Zuschauer, die können das so ein bisschen auch einschätzen, wenn da jemand kommt und so weiter. Also alles nicht so wild. Ja. Staubig war's.
Ich war auch mit dem Rad unterwegs gestern. Ich hatte Parkplatzprobleme zwischendurch. Da, wo Zuschauer waren und man später zukam, man hat einfach nichts mehr gefunden, wo man es anketten konnte. Orte waren zugeparkt von Fahrrädern.
Ja, ist halt das Mittel der Wahl. Ne? Wenn man, so muss man es halt auch machen. So machen wir es ja auch und auch seit vielen Jahren einfach, wenn man den Schwimmstart sich anguckt, danach aufs Rad und dann die verschiedenen Punkte anfahren. Ja, dann kriegt man was mit vom Rennen.
Ja, reden wir erstmal über das Rennen, wie es sich an der Spitze abgespielt hat. Laura Philipp haben wir gerade schon erwähnt, wenn wir mit dem Frauenrennen anfangen, da war es von vornherein eigentlich ein Rennen einer Frau gegen die Uhr. Sie hat das Rennen gewonnen, aber nicht gegen die Uhr. Was war das für ein Tag für Laura Philipp? Was bedeutet der am Ende, wenn sie irgendwann auf ihre Karriere zurückblickt?
Das bedeutet den berühmten Briefkopf, über den wir gesprochen haben, der Lebenslauf eines Triathleten und einer Triathletin, wenn der beinhaltet Rotsieg, dann ist das ein Fund. Und das ist egal, gegen wen man das gemacht hat und in welcher Zeit man das gemacht hat, das bleibt für immer. Das hat man auch gestern gesehen, immer die ehemaligen Rotsieger hier, die auch mit dem Rennen dann nichts mehr zu tun haben, die werden natürlich so aufgerufen und werden auch entsprechend gefeiert. Also das vergisst man nicht, aber jetzt gerade für Laura Philipp, wenn man das so einordnet, ist es natürlich jetzt die Krönung der perfekten ersten Jahreshälfte, kann man sagen. 3 Starts, 3 Siege und alle waren unterschiedlich, aber alle waren sehr am Ende dann doch der Beweis ihrer großen Klasse. Und Sebastian Kienle hat es gestern im Ziel gesagt, kurz vor ihrem Zieleinlauf hat er gesagt, wer die GOAT werden will, the greatest of all time, die braucht auf jeden Fall auch einen Rotsieg im Portfolio. Den hat sie jetzt. Sie hat den Hawaii-Sieg, sie hat den Rotsieg und sie hat fast die Weltbestzeit gehabt in Hamburg. Gestern war es nicht so weit, aber es wäre wirklich unfair und auch, auch unseriös, wenn man jetzt diesen Sieg kleinreden würde, nur weil die Weltbestzeit dabei nicht gefallen ist.
Den Hawaii-Sieg hat sie noch nicht, sie hat den Ironman-Titel.
Ja, weiße ja.
Kommt der nach der Vorstellung der ersten Jahreshälfte?
Ich möchte mich noch nicht hundertprozentig festlegen. du weißt ja, ich beim Tippen sage ich immer, solange ich keinen Anlass habe, das Gegenteil zu behaupten, bleibe ich erstmal bei den Fakten. Und die Fakten sind, Laura Philipp war jetzt die Schnellste. Sie war in Nizza die Schnellste. Sie war nah dran an der Weltbestzeit. Sie hat ihre momentan aktiv größte Konkurrentin, weil Anne Haug momentan gerade noch nicht raced, das werden wir dann sehen, hat sie geschlagen.
Kate Matthews.
Ganz genau. Und von daher sage ich, kann ich momentan nicht an Laura Philipp zweifeln.
Ja, Kate Matthews hat gestern ihren Mann ins Rennen geschickt, um es mit Laura Philipp aufzunehmen. Wie ist das Duell ausgegangen eigentlich?
Ja, das habe ich nicht bis zum Ende verfolgt, aber ich glaube, das war ein harter Tag im Büro, sagen wir mal so. Ist ja auch in gewisser Weise auch in den Medien unterwegs und so weiter, kriegt man es ja auch dann mit. Das ist, wenn man sich nicht, und das weißt du, das weiß ich, wenn man nicht perfekt vorbereitet ist, dann wird es irgendwann hart, ganz egal, wie schnell man unterwegs ist, da muss man dann einfach durch.
Ja, ja, das haben wir oft gesehen hier gestern auch. Die Ziellinie ist ja auf bis nach 23 Uhr. Es geht morgens um 6.30 Uhr los für die Profis. Ein langer Tag in the Office. Auch für uns. Wie hast du das Frauenrennen denn verfolgen können?
Ja, ich war draußen unterwegs, habe verschiedene Punkte angefahren und habe dann halt immer gesehen, oder was ich auch schon gleich von Anfang an, ich meine, wir haben ja über die Schwimmstärke von Alanis Siffert schon im Vorfeld auch gesprochen. Ich hatte sie auch hoch platziert, also ne, das war mir, ich glaube, man konnte sagen, es war mir klar, aber man hat ja schon bei ihren Rennen gesehen, dass sie auch eben dieses Attackieren mag, sich überhaupt traut und keine Scheu davor hat, auch ein Rennen aggressiv anzugehen. Und das war so ein bisschen für mich, war deswegen das Frauenrennen so ein bisschen geteilt in quasi die Aufholjagd von Laura Philipp, die dann doch länger gedauert hat, als ich gedacht habe. Das lag aber nicht unbedingt an Laura Philipp, sondern es lag einfach daran, dass sie vorne mit Alana Ziffer eine sehr, sehr starke Konkurrentin hatte, die sich einfach auch nicht hat einschüchtern lassen und auch nicht klein beigeben lassen hat. Die das sehr genossen hat, vorne wegzufahren. Das hat man immer gesehen bei den Durchfahrten. Hat sich, ich sag mal, so ein bisschen die Finale Language gemacht, hat gejubelt, hat das Publikum animiert und so weiter. Und das ist natürlich immer ein Zeichen dessen, dass man auch gut drauf ist. Das ist hier fantastisch gelungen. Und also, wie gesagt, dass die erste Hälfte, diese Aufholjagd, die bis weit in die zweite Radrunde gereicht hat. Und dann eben der Ausbau des Vorsprungs von Laura Philipp. Und das fand ich genauso beeindruckend, dass man dann einfach dann auch diesen Switch machen kann und einfach, ja, zeigen kann, okay, jetzt bin ich an der Spitze, beruhigt euch alle wieder. Jetzt ist es wieder so, wie wir alle gedacht haben im Vorfeld und so kommt es jetzt auch. Und so war es dann auch. Und dann hat sie einfach sich nach vorne gesetzt. Sie hat auch bei uns im Interview gesagt, bei der Pressekonferenz haben ihre Wangen immer noch wehgetan vom Grinsen die ganze Zeit.
Ja, Anna Haug war auch hier in anderen Funktionen, denn sie startet erst nächste Woche. Die muss ja ihren Slot für Kona noch validieren in Viktoria Gasteiz mit durchaus ein bisschen Konkurrenz auch.
Ja, beim Validieren gibt es ja in dem Sinne keine Konkurrenz, ja. Aber wir kennen doch Anne Haug. Wir wissen doch, dass sie nicht an den Start geht und dann einen lockeren Jog macht am Ende. Sie kann nicht anders.
Ja, ja.
Ja, frei nach dem ihrem eigenen Motto, dann dauert es ja noch länger, wenn man langsam läuft.
Also sie trifft dort auf Julie Dron und Marjolaine Pierret. Also durchaus ein Feld, was ein bisschen Würze hat. Und jetzt müssen wir uns natürlich das anschauen im Vergleich. Also wir wissen, wenn sie antritt, sie will nicht nur durchs Ziel wandern nachher, sondern vielleicht haben wir dann ja eine Duftmarke von ihr, damit Kona auch aus deutscher Sicht wieder spannend wird, weil sonst muss man sagen, hinter Anne Haug und Laura Philipp ist erstmal noch ein großes Loch.
Absolut.
Aus deutscher Sicht.
Und ich bin immer wieder selbst erschrocken, wie schnell das geht, dass man von Personen nicht mehr spricht, wenn sie dann längere Zeit nicht aktiv waren. Und dann ist noch dazu kommt, dass man es nicht so an die große Glocke hängt, was man macht. Wir kommen ja jetzt zum Männerrennen, das ist der große Unterschied. Sam Laidlaw ist auch nicht geraced, aber der hat die Welt mitgenommen und hat gesagt, so, pass auf, so sieht's bei mir aus. Bei Anna Haug weiß man das halt nicht. Und ich meine, es ist ein Jahr her, dass sie hier den Standard im Frauentriathlon gesetzt hat. Und jetzt wird ihr Name manchmal nicht genannt, wenn es um Favoriten geht. So schnell ist das manchmal.
Ja, ja. Ja, ansonsten die anderen Deutschen. Merle Brunet haben wir uns natürlich angeschaut, weil die schon auf dem Kona-Zug sitzt.
Auch da war es letztendlich, die Tickets werden gelöst, im Hintergrund wird gejubelt.
Hier wird jetzt schon der Zieleinlauf geübt fürs nächste Jahr.
Ja. Ja, Merle Brunet mit einem ganz, ganz breiten Lächeln ins Ziel gekommen. Es war der erwartet große Rückstand. Ich weiß nicht, ob er so groß erwartet war, aber das ist halt ihr Manko noch, dass sie halt eben beim Schwimmen eben nicht mit den allerbesten mithalten kann. Aber was sie halt kann, ist halt auf dem Rad Gas geben, aufholen, bei sich bleiben und hat dann am Ende sogar kurzzeitig, das habe ich nicht live gesehen, aber ich habe sie einmal auf der Laufstrecke gesehen, da hat sie auch gelächelt und schien es momentan auch so, sie hat sich dann verbessert. Ich habe kurzzeitig noch gedacht, vielleicht kann sie meinen Tipp komplettieren. Ich hatte sie auf der 3, dafür hat es am Ende nicht ganz gereicht. Aber trotzdem guter Tag hier, erst einmal rot für sie, tipptopp.
Ich würde sagen, wir verlegen uns mal hier unter das Vordach der Registrierungsstelle. Geh du mal ruhig da rum, dann haben wir so ein bisschen hier Leute im Hintergrund. Denn es fängt an zu regnen. Das Wetter sicher gestern auch ein Faktor, man hat viel drüber geredet. Es war warm und trocken. Und das hat man ja schon beim Schwimmen festgestellt. Ich weiß nicht, wie groß der Schock noch war am Rennmorgen, als der Sprecher dann verkündete, es ist jetzt eine Stunde vor dem Start, wir schwimmen ohne Neo. Das hat sich angekündigt.
Ja, das hat sich angekündigt. Aber du weißt ja, manchmal will man Dinge einfach nicht wahrhaben bis zum Ende. Und ich war schon beim Testschwimmen. Es darf ja hier darf geschwommen werden im Kanal. Das ist ja sonst nicht gestartet. Das war erstaunlich zu sehen, wie viele Leute dann doch noch in Neo geschwommen sind, obwohl eigentlich alle gesagt haben, so, Nutz lieber die Chance, ohne zu schwimmen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, jetzt habe ich mir den extra gekauft hier für das Rennen. Dann muss ich ihn auch wenigstens mal einmal ausprobiert haben.
Ja, ja, ja. Also ich glaube, für die Neo-Hersteller, die haben ja auch alle ihre Swimskins im Angebot, war das das Geschäft des Jahres. Mit das Neo sind sie alle gekommen. Swimskin muss dann hier auf der Expo, die riesengroß ist hier. Die wird auf der anderen Seite gerade abgebaut. Das war, glaube ich, einer der Renner. Wenn man den dabei hatte, dann ist das Geschäft fürs Jahr sicher gewesen.
Ja, da wurde, glaube ich, viel Gebrauch von gemacht. Ist halt so. Mich hat es auch schon mal getroffen, ganz am Anfang. Ich glaube, im zweiten Triathlon oder so war ich auch fällig. Aber da wusste ich noch nicht, was ein Swimskin ist. Und bei mir hilft das auch nicht so viel.
Ja, ja. Laura Philipp hat ja gesagt, na, mit dem Schwimmen war sie nicht ganz zufrieden. Der Rückstand war doch ein bisschen groß.
Ja, das ist ja tatsächlich das, was wir bei ihr schon öfter gesehen haben. Ne? Dass es noch ein bisschen schwankend ist, dass sie manchmal sehr, sehr gut platziert rauskommt und dann ist es quasi schon garantiert, dass man sagen kann, ja, jetzt wird es ein guter Tag. Weil über Disziplin 2 und 3 braucht man sich keine Gedanken machen bei ihr. Und 1 ist ja auch nicht wirklich schlecht, aber es gibt halt andere, die halt besser sind. Sie ist so ein Tick manchmal dahinter. Ja, gestern war ihr selbst der Tick ein Tick zu groß.
Ja, ja. Es stand ja immer im Raum und wurde im Vorfeld viel gemunkelt, jetzt könnten die 8 Stunden fallen. Am Ende waren es 8 Stunden 18, also deutlich dran vorbei. Das war aber vor ein paar Jahren noch Weltklasse-Standard, das war Rekord. Und es hieß dann immer, ja, die Wechselzeiten in Hamburg, wo wir ganz dicht dran waren, die sind ja deutlich länger. Jetzt war die Wechselzeit hier auch bei, wir kommen gleich noch zur schnellsten wahrscheinlich Wechselzeit ever auf einer Langdistanz. Aber auch eine Laura Philipp hat hier unter 2 Minuten die erste Wechselzone durchgerockt. Es hat am Ende dann doch deutlich nicht gereicht. Laura Philipp hat ja immer gesagt, der Druck wird von anderen gemacht. Sie selbst hat gesagt, die Zeit ist möglich, aber sie hat nie gesagt, ich schaffe das an diesem 6. Juli 2025 in Rot. Wir müssen uns noch gedulden.
Absolut. Also das muss man auch tatsächlich ihr zugestehen. Das hat sie nie getan. Sie redet zwar, und das ist ja auch okay, darüber, dass es eine Möglichkeit ist, dass das irgendwann mal passiert. Und alles andere wäre auch so, ja, das Licht unter den Scheffel stellen, sagt man das so, wenn man ja weiß, dass das eine Möglichkeit ist und dass auch andere Konkurrentinnen das schon geschafft haben und so weiter, dann ist es, glaube ich, auch okay zu sagen, wir gucken da mal drauf, wann das passiert und so, mit Ansage wie einst Jan Frodeno hier 2016. Ich sag mal so, da ist sie clever genug, das nicht zu machen. Weil da kannst du halt am Ende nur verlieren und dann gehst du vielleicht noch aus einem sehr, sehr, sehr guten Rennen mit einem negativen Erlebnis raus. Interessant hier ist hier in Rot, dass die Zeiten eh nicht so richtig konsistent sind. Also man kann nicht sagen, es ist immer, immer schneller geworden. Am Ende natürlich schon, aber es ging in Wellenbewegung, ja, ja, sagen wir mal so. Ne? Das liegt dann eben doch eben am Renntag. Gestern die Bedingungen haben es bestimmt hergegeben. Es war warm, aber nicht brutal. Es war überhaupt nicht windig. Das Wasser war ruhig. Also an den Bedingungen hat es nicht gelegen, aber am Rennen.
Staubig war es am Kanal. Da hat man gesehen, wie trocken diese Gegend eigentlich schon seit Wochen ist. Wir haben es auch hier gesehen. Rasen gibt es hier nirgendwo mehr. Also
der Regen ist jetzt da und ich glaube, das ist auch nötig. Aber ich glaube, trotzdem sind alle sehr, sehr, sehr froh, dass gestern so vereinzelt mal ein paar Tropfen gefallen sind, aber dass es eben keinen Regenguss gab, weil ich meine, das stört dann halt so ein Fest dann doch.
Ja, ja, absolut. Aber vielleicht ist das für Seelenheil das Beste, was einem passieren kann in so einem Rennen. Der Rekord ist früh weg gewesen, die Konkurrenz früh schlagbar gewesen, dann kann man es genießen.
Ja, und sie genießt natürlich auch große Anerkennung und hat eine große Fanbase. Das merkt man dann auch immer wieder. Die Leute freuen sich, sie zu sehen und jubeln ihr zu. Das macht sie schon sehr, sehr gut und hat ja einfach viel Zuspruch erfahren, glaube ich. Einfach auch auf ihrem weiteren Weg. Ne? Jetzt das große Ziel kommt ja noch. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich, wir haben uns ja im letzten Jahr schon sehr unseren Hut gezogen vor dieser taktischen Meisterleistung, dass sie dann am Ende gesagt hat, ich habe alles auf Nizza ausgelegt und der Plan ist aufgegangen. Und auch jetzt scheint es so zu sein, dass der Plan weiter aufgeht und dass du jetzt halt wirklich auch sagen kannst, okay, erste Jahreshälfte, erste Rennsaison erstmal weggepackt und jetzt gibt es wieder einen gezielten Aufbau auf Hawaii und dann machen wir weiter.
Diese Folge wird euch präsentiert vom Ironman 73 Mallorca, dem größten Ironman Europas. Am 9. Mai 2026 kehrt nämlich der Ironman 73 Alcudia Mallorca zurück zum 15. Mal an die traumhafte Playa Alcudia und verspricht natürlich wieder Gänsehautfeeling vom ersten Startschuss bis zur Afterparty am Strand. Was euch erwarten würde, wenn ihr startet, natürlich türkisblaues Meer, eine spektakuläre Radstrecke durch die mallorquinischen Berge inklusive dem legendären Anstieg, dem Col de Femenia, ein Lauf entlang der Küste, ja, Urlaubsfeeling eigentlich garantiert, 3000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt, perfekte Organisation, internationales Flair, alles ist fußläufig erreichbar, was eigentlich muss man nur noch starten?
Absolut, anmelden, Abfahrt.
Jawohl, 9. Mai, ich hab's gesagt, also eigentlich perfekter Saisonauftakt oder für einen kurz mediterranen sportlichen Kurzurlaub mit Wettkampf der Ironman 73 Mallorca.
Ich würde sagen, bevor wir weitermachen mit den Männerrennen, reden wir mal mit ein paar Leuten, die hier in der Schlange stehen. Möchte uns jemand was erzählen über die Nacht? Ja, wir kommen hier einfach mal. Du hast schon das Merch fürs nächste Jahr und stehst jetzt in der Schlange, um dich anzumelden.
Genau, ich will nächstes Jahr, bin ich dann 60 und da möchte ich nochmal eine Langdistanz machen.
Nochmal heißt, du kennst das hier schon?
Ich kenne das hier schon alles, ja, genau.
Wie oft warst du schon am Start hier?
Viermal. Wow. Also als Staffelläufer und auch Einzel.
Also als Staffelläufer angefangen, angefixt genau. worden und dann
genau.
irgendwann?
Ja, genau so.
Wann war dein erster Start?
2018.
Das ist ja dann eine große Regelmäßigkeit.
Genau, ja. Und wenn ich nicht selber starte, dann bin ich als Helfer immer dabei.
Das heißt, wie war dein Tag gestern?
Gestern früh um 4 aufgestanden, um 4:45 war ich in der Wechselzone 1. Dann haben wir erstmal die Einlasskontrolle gemacht und dann nachher eben im Wechselzelt. Ich war die mit der Sonnencreme.
Ah, stimmt, ja, ich hab dich fotografiert, ja.
Ja, ich bin richtig heiß, also bin noch ein bisschen heiser. Und dann,
das geht uns allen so.
Genau. Und 2:30 bin ich dann raus aus der Wechselzone, wo wir dann auch die ganzen Banner schon alles abgemacht haben. Und dann bin ich wieder an die Laufstrecke und habe da die Läufer geärgert.
Und du kommst
mit meinen frechen Sprüchen.
Und du kommst von hier, bist Local Hero?
Ich komme vom Chiemsee.
Okay. Ja. Auf was freust du dich am meisten, wenn du ans nächste Jahr denkst?
Nächstes Jahr eigentlich auf die Laufstrecke, weil das ist die geilste Marathonlaufstrecke, die ich gelaufen bin.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja,
ja, also ich finde sie also vom Profil her eben gut und eben manche, wenn die dann rauslaufen zur Laufstrecke und wenn ich dann sage, hey, nur noch 42 Kilometer Party, manche finden es gut, manche finden es nicht so gut, aber für mich ist es wirklich 42 Kilometer Party.
Sehr schön, vielen Dank. Gerne. Dankeschön.
Viel Spaß beim Geld ausgeben.
Danke. Jan, jetzt reden wir über die Party bei den Männern.
Ja, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, dass es kurios schnell ging, dass das nochmal eine andere Qualität gekriegt hat mit den Nachmeldungen und so weiter. Und wir sollten recht behalten, dass gerade Jonas Schomburg das Rennen sehr, sehr, sehr bereichert hat. Das war ein weiteres Mal beeindruckend. Und ich finde es immer noch krass, wie man so schnell das Heft des Handelns in die Hand nehmen kann. Ich guck mal, wie es weitergeht mit Kurzdistanz und ich probiere das jetzt mal aus hier mit Langdistanz zu Mit- oder Top-Favorit für Nizza.
Ja, er hat einfach die Kurzdistanz mitgenommen in die Langdistanz, weil ich habe ihn eben erwähnt, diesen ersten Wechsel. Er war nicht der schnellste Schwimmer, aber er war mit Vorsprung der Erste auf dem Rad.
Ja, aber er ist halt als 2000 Wasser gekommen und das macht er halt auch unfassbar clever. Also er sagt halt irgendwie, er hat das gar nicht nötig, letztendlich, da er weiß, er kann das mitkontrollieren, er muss nicht da an die Spitze gehen. Und ja, du hast es gesagt, er kommt dann in die Wechselzone und macht Kurzdistanz-Sachen. Ne? Also er war, und das hat er gestern auf der Pressekonferenz so auch schon betont, er hat gesagt, er war auch schon in der Kurzdistanz dafür bekannt, dass er schnell wechseln kann. Warum sollte er das jetzt ablegen? Und es wurde dann so ein bisschen darüber gewitzelt, du weißt schon, dass du hier mehrere Stunden Zeit hast, ne, das wieder aufzuholen und dass es nicht auf Sekunden ankommt. Aber das stimmt eben nur fast. Und gestern stimmte es schon mal gar nicht, weil wir werden natürlich über die Kuriosität des Tages gleich reden.
Ja, ja.
Und die konnte sich nur ergeben, weil er schnell genug weg war aus der Wechselzone.
Ja, also beim ersten Wechsel, ich glaube, es war 1:12 vom Ausstieg aus dem Main-Donau-Kanal bis zum Aufsitzen auf dem Rad.
Gut, jetzt muss er auch kein Neo ausziehen, das kann unter Umständen ja auch noch eine Sekunde länger dauern. Aber ja, es ist, ist krass, aber es ist so musst du es machen. Und wie gesagt, es geht gar nicht um die Sekunden in der Endzeit, sondern es geht darum, eine Lücke zu reißen und wegzukommen aus einer Gruppe.
Ja, das hat er gleich gemacht und dann hat er auf dem Rad das ausgebaut und ausgebaut und ausgebaut erstmal. Und alle fragten sich, geht das gut, weil wir es in Frankfurt halt nicht sehen konnten, ob es lange gut geht. Da war halt irgendwann der Lenker kaputt. Diesmal hat er gehalten.
Ja, ich finde, man muss sagen, es geht gut. Also, Ergebnis ist ja bekannt. Letztendlich ist er Zweiter geworden. Aber es sind auch andere Leute schon, die überholt wurden, auch dann irgendwann eingebrochen. Und das ist ihm jetzt schon eben in Südafrika und hier auch gelungen, dass er sich einfach davon nicht beeindrucken lässt, sondern sagt irgendwie so, hab's versucht, okay, jetzt im Moment reicht das nicht. Ich mache aber trotzdem weiter und bleib dran, bleib taktisch clever, lass mich nicht davon aus dem Konzept bringen, sondern sicher dann den nächstbesten Platz ab. Und das hat er gestern auch fantastisch gemacht. Und er war gegen einen furiosen Laidlaw am Ende, dann konnte er nicht mehr dagegen halten. Aber er hat dann hier im Ziel abends gesagt, irgendwie so, na, hat sich dann das Ding mit der Weltbestzeit hat sich ein bisschen schwieriger rausgestellt, als ich im Vorfeld gedacht habe. Komm ich halt nochmal wieder und mach's beim nächsten Mal.
Mach's beim nächsten Mal, ne? Wir haben eben über Anna Haug gesprochen. Wenn man mal 10 Jahre zurückschaut auf der Kurzdistanz, Anna Haug war die, die mit einem riesen Rückstand nach dem Schwimmen aufholen musste. Und Jonas Schomburg war der, der mit einem riesen Vorsprung vom Schwimmen und Radfahren beim Laufen eingesteckt hat. Die haben beide ihre Lernkurve gemacht in ihren schwächsten Disziplinen. Das ist ja das, was dir jeder Trainer sagt, arbeite an deinen Schwächen. Und bei den beiden ist es richtig gut aufgegangen.
Offensichtlich, ja. Und es ist letztendlich aber ja auch, kommt ihnen dann beiden die Langdistanz zugute. Anna Haug auf der Kurzdistanz nicht ganz vorne beim Schwimmen, auf der Langdistanz dann eben doch schon sehr viel besser. Und bei Jonas Schomburg beim Laufen eben genau das Gleiche. Wenn es auf der Kurzdistanz geht es halt um Sekunden, da hat der Marathon dann doch noch ein bisschen mehr Spielraum zu bieten. Ne? Und das kann er einfach. Also ich freue mich aus Triathlon-Sicht und auch, dass wir was zu erzählen haben, sehr, sehr, sehr darüber, dass er jetzt diesen Weg auf der Langdistanz nimmt, weil das natürlich auch aus deutscher Sicht einfach eher ganz neue Möglichkeiten schafft.
Ja, ja. Wenn wir uns den Rennverlauf da mal anschauen, ich war beim Start oben drüber mit der Drohne. Beim Aufstieg aufs Rad war ich unten drunter. Da musste ich mich nämlich ganz schön tief platzieren, um wenigstens einmal die Gesichter der Athleten zu sehen, denn es waren einheitliche neue Helme vorgeschrieben. Hatte man fast den Eindruck.
Ja, sah so aus. Also großer Coup. Firma nennen wir jetzt nicht, die kann hier Werbung buchen an dieser Stelle. Aber es hat ja jeder gesehen, weiß ja, was die Athleten tragen. Es gibt immer wieder neues Material und es ist auch dann wirklich erstaunlich, wenn jemandem was wirklich Gutes gelingt, dann spricht sich das schnell rum und dann wird auch schnell mal nachgerüstet und es ist ja eine bewusste Entscheidung bei vielen Athleten. Ne? Die sagen, ja klar, ich werde in bestimmten Sachen werde ich gesponsert und dann rede ich mit meinem Sponsor darüber, was ist die beste Möglichkeit. Aber gerade der Helm und bei vielen auch die Schuhe, das sind halt Dinge, die sind so individuell, dass man da vielleicht sich das auch offen halten sollte. Und haben wir zum Beispiel dann bei Laura Philipp gesehen, die in Hamburg noch mit einem anderen Helm unterwegs war, die davor mit einem anderen Helm unterwegs war. Da wird jetzt quasi aufgebaut, hat man den Eindruck, weiter voranzukommen.
Ja, es sieht zumindest futuristisch aus. Und wenn man auch da 10 Jahre zurückgeht, auch die Zeiten sind Zeiten aus der Zukunft, die jetzt Realität ist. Auf dem Rad wird richtig, richtig schnell gefahren.
Ja, insgesamt ist es ja in allen Bereichen und zum Laufen kommen wir ja noch, aber so, ja, das ist krass, auch finde ich auch, wie groß die Gruppen dann auch sind, die sich einfach aufreihen und dann, ja, was soll man sagen, es wird schneller und schneller, man kann sich keine Fehler mehr erlauben, alles Floskeln, am Ende muss es aber dann trotzdem noch ins Ziel bringen. So.
Ja, kommen wir von den Floskeln zu den Fakten, wie hat sich am Ende des Radfahrens dargestellt?
Ja, wir müssen die Geschichte erzählen, weil das ist ja, man kann sie natürlich aus zwei Blickwinkeln, also dem Protagonisten und auch damit dem Beobachtern hat sich das anders dargestellt, als es am Ende war. Von außen sieht es so aus, Jonas Schomburg führt das Rennen, geht auf die Laufstrecke, hat einen recht komfortablen Vorsprung sich erarbeitet und versucht ihn jetzt ins Ziel zu bringen. Und dahinter ist Sam Laidlaw, der aufholt und versucht, da müssen wir gleich gesondert nochmal drüber sprechen, über den Mann, zu einem sehr, sehr, sehr positiven Tag zu machen. Bei der Pressekonferenz haben wir dann erfahren, dass es in den Köpfen, oder sagen wir mal in einem Kopf, ganz anders aussah. Sam Laidlaw war nämlich vom Anfang an vom Rennen überzeugt, dass er in der Spitzengruppe mit den Schwimmern aus dem Wasser gekommen ist, von der er wusste, dass auch Jonas Schomburg drin ist. Und ab da hat er gedacht, dass er das Rennen anführt. Er ist halt auf dem Rad unterwegs gewesen, hat gedacht, okay, ich bin hier gut unterwegs und ist nachher sogar auf die Laufstrecke gegangen, in dem Glauben, dass er den Marathon anführt. Und das, ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie absurd das ist, weil er natürlich den ganzen Tag auch Informationen bekommen hat, Abstände. Er hat sie halt nur falsch interpretiert. Er hat gedacht, die Abstände gelten für den, der hinter ihm ist. Da waren viele Leute, aber nicht der eine, der war halt vor ihm. Jonas Schaumburg vorhin. Mir fehlen so ein bisschen immer noch die Worte, wie so viele Missverständnisse an einem Tag passieren können. Sehr, sehr, sehr kurios. Und es ging dann so weit, dass Sam Laidlaw dann irgendwann am Kanal unterwegs war und ihm dann irgendwann ein langer Deutscher entgegenkam, Jonas Schomburg. Und der Gedanke war nicht, oh, der ist vorne, verdammt, sondern sein Gedanke war, der Sack hat abgekürzt. Das gibt's ja wohl nicht. Wieso ist der vor mir? Er hat mir dann erzählt, er hat es dann tatsächlich sogar dem Kampfrichter gesagt. Er hat gesagt, der hat abgekürzt, der ist vor mir. Der Kampfrichter muss es dann wohl ziemlich unverständlich geguckt haben. Und dann ist es irgendwann gedämmert. Dann ist so der Gedanke eingesickert, oh scheiße, ich war gar nicht der Gejagte, ich bin der Jäger. Und ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Im Endeffekt ist das Gleiche, ob du versuchst, dich abzusetzen oder aufzuholen, ist egal. Wenn du schnell bist, irgendwie der Abstand,
ja. Das ist jetzt
wird dann kleiner oder größer.
Ob die Renndynamik eine ganz andere gewesen wäre, wenn das Wissen eines Simulator ein anderes gewesen wäre.
Es muss so sein. Und das hat er auch am Ende gesagt. Das ist natürlich auch Mutmaßung. Aber er hat gesagt, er hätte sich natürlich ganz anders auf dem Rad verhalten, wenn er gewusst hätte, dass er da noch rankommen muss und so weiter. Auf der Laufstrecke dann nicht unbedingt. Ich meine, da läufst du halt so schnell, du kannst. Entweder im Glauben, ich muss die da hinten loswerden, führt ja zum selben Effekt. Man kommt halt näher an den vorne ran, von dem man nicht geglaubt hat, dass er da ist.
Ja, wir haben ja nicht geglaubt, dass Sam Laidlaw überhaupt da ist, wo er jetzt war. Das haben wenige geglaubt. Bei der Pressekonferenz hat Felix Weichshöfer nochmal einen Chatverlauf vorgelesen, wo das gar nicht feststand, ob er überhaupt hier starten kann. Wo er ganz klar gesagt hat, ich habe Probleme dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich rot machen kann. Jetzt war er hier und gewinnt das Ding.
Ja, Wahnsinn. Also du hast den Chatverlauf angesprochen. Sehr, sehr emotionale Geschichte, wo er einfach auch klar formuliert hat, ey, ich bin krank, ich weiß überhaupt nicht, eigentlich muss ich absagen, mein Team hat schon mit dir gesprochen, aber er hat dann aber auch und in diesem Chatverlauf immer wieder gesagt, ich will das aber eigentlich machen, ich will das, es hilft mir im Training, dieses Ziel zu haben, in Rot dabei sein zu können, um überhaupt dabei zu bleiben. Und er hat uns dann am Ende noch gesagt, sein Umfeld hat ihn sehr bestärkt, das auch zu machen und es einfach zu probieren und einfach zu sehen, diese Probleme, die er hatte, die er öffentlich ja in seinen YouTube-Videos immer wieder gezeigt hat, dass sein Körper ja zumacht irgendwann, dass er gesagt, hier hast du jetzt nochmal die Chance, das auszuprobieren. Wenn das wieder passiert, dann müssen wir einen Haken an diese Saison machen und sagen, wir müssen rausfinden, was es ist. Aber vielleicht geht's auch gut und dann kannst du darauf wieder ausbauen.
Mhm. Die Siegerzeit unter 7,5 Stunden. Jetzt ist Sam Laidlaw ja einer, der weiß, wie man Nizza gewinnt. Gehört er für dich jetzt zum Favoritenkreis oder war das gestern irgend sowas, was man schwer einschätzen kann?
Der gehört, wenn er seine Leistung bringen kann, immer zum Favoritenkreis. Er gehört allerdings natürlich auch zu den Athleten, der immer schon mal wieder diese Shutdowns halt hatte. Und das kann natürlich immer passieren. Und das kann auch bei einer WM passieren. Haben wir ja auch auf Hawaii gesehen. Da bleibe ich wieder bei meinem Eingangsstatement. Ich kann ja nicht an ihm zweifeln. Wenn er gestern in so einer Dominanz dann Schomburg einholt und ich den zu den Top-Favoriten zähle, dann ist natürlich Sam Laidlaw einer der Top-Favoriten. Weil er glaube ich, jetzt dann auch nochmal was drauflegen kann, wenn es ihm gelingt, das jetzt sinnvoll weiter aufzubauen und wenn es keine Rückschläge gibt. Mhm. Er hat halt das Problem tatsächlich, dass zwischen Nizza und jetzt noch die Validierung steht. Und da muss halt auch ein Sam Laidlaw noch einen Ironman machen. Und der wird in England stattfinden. Mal gucken.
Mal gucken.
Wie er dann da abschneidet. Das ist aber auch wieder das gleiche Ding. Und wenn wir im Vorfeld nicht viel über ihn gesprochen haben, weil wir gesagt haben, oder ich habe es auch tatsächlich auch so gedacht, ich habe gedacht, mit dem Rückstand, wenn das quasi wirklich die Wahrheit war, und ich glaube, das glaube ich ihm, er hat gesagt, er hat 10-11 Stunden trainiert im Schnitt. Das ist halt eigentlich nicht genug. Aber eigentlich ist halt auch ein schönes Wort. Ne? Wie wollte ich den Satz anfangen? Hab's vergessen, ich bin durch.
Wir sind durch. Jonas Schomburg, der war ja für uns eigentlich schon nach seinem Premierenrennen, haben wir gleich gesagt, den müssen wir ab jetzt auch zu den Favoriten zählen, auch wenn es um große Titel geht. Jetzt hat er Frankfurt zur Hälfte gezeigt, was er kann und hier in Rot nochmal richtig. Ein neuer Star am Triathlon-Himmel für Deutschland?
Ich glaube schon. weil er die Erfahrung mitbringt, hat auch viele Rückschläge schon in seiner sportlichen Laufbahn gemeistert, hat sich wieder neu erfunden, ist ja immer wieder aufgetaucht, war letztendlich nicht tot zu kriegen. Und genauso steigt er jetzt auch auf die Langdistanz ein. Und ich, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ich wollte sagen, Sam Laidlaw und er sind insofern, haben sie da das gleiche Schicksal, dass sie beide beim Schwimmen in den Rennen so gut starten und dann so eine Radstärke mitbringen, dass sie gar nicht anders können, als vorne dabei zu sein am Ende. Und dass sich es am Ende immer nur beim Laufen entscheidet, reicht es oder reicht es diesmal nicht. Mhm. Und ja, das gilt halt auch für Jonas Schumann. Und dieses Paket ist so, so wertvoll, dass du dir eben über andere keine Gedanken machen musst. Es liegt einzig an dir.
Vielleicht machen sich andere aber Gedanken, weil wenn wir mal jetzt zurückblicken, im letzten Jahr war Olympia, da war Jonas Schomburg Kurzdistanzler, dann hat er immer gesagt, ich melde mich für Südafrika, aber eigentlich war so das Thema Nachfolge auf die großen Namen. Ich meine, auch ein Patrick Lange wird jetzt nicht mehr ewig Triathlet in der Weltspitze sein können wahrscheinlich, aber die Nachfolge auf die großen Namen, wir wurden gehandelt, Jan Stratmann, Fingrose Frise hat sie ins Gespräch gebracht, Frederik Funk hat ja lange gewartet mit der Langdistanz und auf einmal ist dann Schomburg und macht sie alle platt.
Das gibt's immer wieder, ne? Das haben wir mit den Norwegern gesehen letztendlich, als sie in die Weltspitze gekommen sind, dass das halt ganz schnell gehen kann, dass auf einmal über ganz andere Namen geredet wird, als die, die man in den Jahren davor ja als etabliert angesehen hat, wo man gesagt hat, die haben die größten Chancen, das und so weiter. Aber es ist natürlich auch, man kann natürlich nicht immer nur ins ganz oberste Regal greifen und sagen, nur wenn du den WM-Titel holst, dann hat es funktioniert. Und bei dem einen oder anderen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, die Namen, die du genannt hast, also Jan Stratmann zum Beispiel, ist ja auch immer auf der Langdistanz immer noch ja sehr, sehr neu.
Frisch.
Ja, frisch. Also da ist noch,
auch.
Da ist noch nicht viel. Mhm. Fingrose Frise, genau, da sind schon, das geht jetzt Stück für Stück. Beide haben ihren ersten Sieg schon hinter sich und verbessern sich Schritt für Schritt. Jan Stratmann ist hier eine Position hochgeklettert auf dem Podium. Fingrose Frise war... hat es sehr, sehr, sehr gut gemacht, besonnen durch das Rennen, hat sich nach vorne gearbeitet, am Ende dann gar nicht so einen Riesenrückstand gehabt auf die Spitze, sehr, sehr, sehr gutes Rennen gemacht. Ihn habe ich draußen am Kanal, da hat ihm einer zugerufen, irgendwie so, Finn, gib nicht auf, du bist gut drauf, du läufst schneller als die anderen. Er hat gesagt, ich weiß, und es sind noch 30 Kilometer. Also er war sehr, sehr bei sich und hat das Rennen, glaube ich, sehr clever gestaltet, kein Harakiri gemacht, nicht hochgegangen, sondern ein solides, gutes Ergebnis eingefahren.
Ja. Was bleibt noch hängen vom Männerrennen?
Das ist je nach Feld, und das können wir eigentlich jetzt fast immer sagen, und das ist ein sehr großer Vorgeschmack auf die WM, ist total unterschiedliche Rennverläufe geben kann. Wir haben im Vorfeld ja viel diskutiert und ich glaube, ich kann mich an keine Rotausgabe erinnern, wo das so viel vorher war. Was glaubst du, wie geht das Rennen aus? Und jeder hatte eine andere Theorie. Mhm. Der eine hat gesagt, schauen wir mal, Schomburg, das muss man erst mal sehen, ob der da vorne überhaupt rauskommt. Immer wenn man den Namen Vincent-Louis ins Spiel gebracht hat, haben die einen gesagt, so, ja, kann ich mir vorstellen, immerhin ja auch Kurzdistanzvergangenheit. Die anderen haben gesagt, ach Quatsch, das schafft er niemals. Das wird nichts. Ja, auch er hat gezeigt,
vierter Platz.
Dass er dem seinem eigenen Anspruch dann auch näher kommt. So. Er hatte im Vorfeld eher so ein bisschen tief gestapelt. Ich glaube einfach auch aus der Erfahrung, die er dieses Jahr in der T100 gemacht hat, wo er noch den Tritt noch nicht so richtig gefasst hat. Aber das war ein sehr, sehr guter Auftritt. Er hat auch sehr gelitten. Ich glaube, von denen, die dann am Ende so ins Ziel gekommen sind, vielleicht mit Frederik Funk zusammen, war er schon derjenige, der am meisten unter den Arm genommen werden musste. Aber ist ja auch okay. Man kann ja auch mal alles rausholen.
Ja, wir haben über die, ohne die Zahl zu nennen, über die neuen Standards auf dem Rad gesprochen. Da wird immer häufiger die 3 zu sehen sein. Aber wir sehen jetzt auch, die Marathons werden unter 2,5 Stunden gelaufen.
Verrückt. Du sprichst es an. Matt Hansen. Gestern mit dem schnellsten Laufsplit und ich habe ihn unterwegs zwei oder dreimal gesehen und mir stand der Mund offen und er wurde komplett eingeschaubt von der Wolke, die er da aufgewirbelt hat. Und ich habe ein bisschen mit Zuschauern gesprochen, die am Rand standen und wir haben uns alle wirklich mit offenem Mund angeguckt und haben die Schultern hochgezogen und haben gesagt so, wie schnell ist denn der bitte? Ist jetzt keine Überraschung, ne? Er hat jetzt neulich schon 2:30, war es ganz knapp, dass er drunter bleibt. Das war klar, dass er das kann, er gehört schon immer zu den sehr, sehr schnellen Läufern. Er hat es selten geschafft, dass es quasi in der Kombination dann irgendwie für ganz oben reicht. Aber ich glaube, der hat sich jetzt so richtig darauf versteift und gezeigt irgendwie so, ich will jetzt auf jeden Fall beim Laufen zeigen, was ich kann. Auch vielleicht so aus Coaching-Perspektive für später mal so zu zeigen oder er coacht, glaube ich, auch schon. Wahnsinn. Also diese Geschwindigkeit, man kann sich das nicht vorstellen, man sieht das, man muss es gar nicht messen, sondern man konnte das sehen, wie schnell der unterwegs ist. Und krass, dass man es auf einer Marathondistanz, wo man sagt, so ja, so 2-3 Minuten schneller oder langsamer, würde der Laie sagen, wo soll da jetzt groß der Unterschied sein? Aber du siehst es an der Pace und jeder, der weiß, der schnell läuft, in diesen Geschwindigkeiten laufen halt nicht so viele, aber auch wir wissen das. Wie schwierig das ist, da nochmal 10 Sekunden raufzulegen bei der Pace und so weiter und so fort. Und abgesehen davon, dass er immer schon mein großes Vorbild ist, weil er auch schön mit der, es ist ein bisschen besser geworden bei ihm, er hat ein bisschen was gemacht, immer schön mit der Ferse aufsetzt, so wie ich. Da denke ich mir immer, es gibt noch Hoffnung für uns Fersenläufer.
Ist das wie Brustschwimmen?
Ja, so ähnlich.
Ja, was bedeutet das für einen Marathon in Nizza, wo es am Ende um einen Weltmeistertitel gehen wird?
Dass es wehtut. Für ganz viele. Also für, wirklich für ganz viele, weil alle jetzt sehen, du bist nicht mehr dabei, wenn du nicht da vorne zumindest irgendwie um die 2:30 da was machen kannst. Dann kannst du eine respektable Aufholjagd, wird dir dann nachher bescheinigt und dann klopft man dir auf die Schultern, dass du das noch gut geschafft hast von Platz 12 auf Platz 6. Aber wenn du da vorne mitlaufen willst, dann geht es in diese Regionen.
Du bist heiser, wir auch. Ja. Moin. Du hast 2 Nummern hier in der Hand.
Ja, ich habe nur kurz eine ausgeliehen noch.
Okay, okay.
Ich wollte angeben, tut mir leid.
Okay. Wo kommst du her und warum stehst du hier?
Ich komme aus Hamburg und ja, ich
will. Schöne Stadt.
Das geht dem Besten so.
Du kommst, glaube ich, auch aus Hamburg.
Aus Bremen. Also. Frank ist aus Hamburg, beziehungsweise wir sind alle da ansässig.
Also warum sind wir beiden Hamburger heute Morgen hier?
Weil wir nächstes Jahr mitmachen wollen. Das erste Mal und wie man hört, ist meine Stimme weg. Ich habe gestern mit angefeuert und war mega gut.
Wie war der Tag für dich gestern?
Sehr schön, aber auch anstrengend. Wir sind ganz viel hin und her gefahren. Wir haben einen Kumpel angefeuert. Und das war ein absolut geiles Erlebnis.
Warst du zum ersten Mal hier?
Zum ersten Mal und ich bin total begeistert.
Auf was freust du dich am meisten, wenn du an deinen eigenen Start denkst?
Ich habe es gestern schon visualisiert, wie ich hier ins Ziel reinlaufe. Das wird, glaube ich, so der absolute Moment dann so sein. So, ne? Also da freue ich mich am meisten drauf.
Ist es dann noch hell?
Ja, ich gebe mir Mühe.
Das heißt, jetzt startet dein Training?
Ja, würde ich sagen. Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, alles rausholen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne?
Ganz viel Spaß.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Ja, so ist das. Das ist, ich sag's euch, Das ist die beste Variante. Infizieren lassen und dann ist man für ein Jahr voll dabei. Das ist ja tatsächlich der alte Spruch und es stimmt tatsächlich an... Ab diesem Tag, wenn du jetzt hier reingehst in das Zelt hinter uns und deine Kreditkarte durchgezogen hast oder die Scheine auf den Tisch gelegt hast, wird kein einziger Tag mehr vergehen, an dem du nicht an dieses Rennen im nächsten Jahr denkst. Schon gut.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Ja, vor kurzem haben wir noch drüber gerätselt, wann fällt die 2:30 Marke im Marathon und jetzt können wir locker ein halbes Dutzend oder 10 Leute aufzählen, die das können. Aber wir wissen, die das können und dass die es auch tun werden.
Ich frage mich tatsächlich auch so, was hat jetzt dazu geführt? Also ich meine, letztendlich, klar haben wir den großen Sprung durch die Carbon-Schuhe gesehen und so weiter, aber da hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel getan. Ich meine, klar, die einen folgen jetzt der einen Marke, die anderen folgen wieder der anderen, aber Matt Hansen läuft halt auch einen Schuh, den andere auch zur Verfügung haben.
Ja.
Das ist jetzt nicht so, dass es da jetzt irgendwelche Wahnsinnstricks gibt oder so.
Ich habe einen Kommentar gelesen bei uns, ich glaube auf YouTube war es, wo jemand geschrieben hatte, Patrick Lange hat den Weg geebnet. Er war jetzt zwar nicht der Erste, der die 2:30 geknackt hat, aber er hat den Weg für alle anderen geebnet, weil es Thema wurde durch ihn.
Es wurde Thema und da habe ich mich neulich mit Simon, der ja unser Laufexperte ist in der Redaktion, Simon Müller, auch drüber ausgetauscht, dass das natürlich auch immer mit Rennsituationen zusammenhängt und der Renndynamik, ob dann sowas rausgekitzelt wird. Ne? Es muss irgendwie immer einen Grund dafür geben, dass du das machst. Wenn du vorne an der Spitze bist und dein Vorsprung komfortabel ist, wie zum Beispiel bei Christian Blumenfeld jetzt in Frankfurt, dann fehlt vielleicht das letzte bisschen, wo du denkst irgendwie so, ja, ich kill mich jetzt hier total auf der Strecke, damit ich noch 30 Sekunden schneller laufen kann. Das war bei Patrick Lange dann eben oft anders. Der war darauf angewiesen, von hinten ranzukommen. Und jetzt ein Matt Hansen, der weiß auch, ich muss was machen. Und wenn ich laufen will, dann muss ich gucken, dass ich einigermaßen gut dahin komme zum Laufen. Und ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich glaube wirklich, dass das ein Grund ist, dass er sagt, ich will jetzt einfach hier zeigen, was ich kann. Und es muss dann nicht unbedingt zwangsläufig zum Sieg führen. Ja, aber es ist schon sehr, sehr beachtlich. Und ich glaube einfach auch viel. Wir haben in der aktuellen Ausgabe der Triathlon ein Porträt mit Lawrence von Lingen, einen Laufcoach, der das ja sehr ganzheitlich angeht, der Bewegungsmuster sich anguckt und viel mit... Manche würden es esoterisch nennen, aber so viel mit rückwärts laufen und Seile schwingt der und die Arme werden nach oben gestreckt. Aber wir haben es auch hier im Podcast schon thematisiert, wenn du dir die Liste anguckst, mit wem der alles arbeitet, das macht, es ergibt einfach Sinn. Und wir wissen von Patrick Lange ja auch, dass er mit Visualisierung, mit Bildern arbeitet, die einfach diesen perfekten Laufstil ja einfach möglich machen, weil immer... Ja, der ganze Körper sozusagen einbezogen ist.
Also müssen wir das revidieren, was ich vorhin gesagt habe. Es war nicht so staubig am Kanal, weil es so trocken war, sondern weil einfach viel schneller gelaufen wird.
Ja, sowohl als auch. Und die Fans mit ihren Fahrrädern waren auch nicht ganz unschuldig daran. Aber es war schon krass. Auch bei den Age-Groupern. Ich meine, dann kommen die schnellen Age-Grouper rein. Das geht dann ja immer so ein bisschen unter, wenn dann hier die schnellen Frauen dann drin sind und so weiter und Siegerehrungen und so weiter. Da kommen Leute rein mit ein bisschen über 8 Stunden irgendwie so. Die ballen dann die Faust und es geht dann, die sind einfach wahnsinnig gut. Aber es sind halt andere und die nennen sich dann Profis, sind halt noch ein bisschen besser. Es ist Wahnsinn, wie die am Kanal lang geprescht sind. Das ist, Triathlon hat sehr, sehr, sehr viele Facetten. Bis dann eben von denjenigen, die man dann abends im Stadion feiert, weil sie sich der Herausforderung gestellt haben und das einzige Ziel ist. Das ist, finde ich, was ich so, jeder hat seinen eigenen Grund, das zu machen und das kann man hier sehr, sehr, sehr gut sehen.
Ja, du hast es erwähnt, abends im Stadion, da wird dann noch Fazit gezogen. Was war so dein Fazit, was bleibt hängen von diesem Rennen?
Dass es einfach was ganz Besonderes ist hier in Rot. Es gibt auch natürlich an anderen Orten auch schöne Rennen und wir sind dann auch Hamburg-Fans, finde ich auch, hat natürlich wieder einen ganz anderen Charakter mit direkt in der Stadt. Auch Frankfurt hat gezeigt, dass Triathlon kann, aber das ist so für mich nach diesem Triathlon-Sommer ein Ding, was hängen bleibt, ist, dass der Triathlon in Deutschland das an ganz verschiedenen Stellen richtig, richtig gut hinkriegt, dass die Welt da drauf guckt und sagt, nicht nur die sportlichen Leistungen der deutschen Athleten, aber auch so, wie die da Triathlon machen. Da muss irgendwas dran sein. Und hier waren aus über 100 Nationen Starter. Das ist schon ein bisschen verrückt, wenn man sich das anguckt. Aber das ist auch das Schöne. Das macht Rot besonders, das macht Triathlon in Deutschland besonders.
Ja. Für mich bleibt hängen, es sind alle hier. Ja, alle. Diese Messe, die Expo, gigantisch groß, aber auch sonst. Scott Theroux war hier. Wir haben letzte Woche ja beide mit ihm sprechen können über das neue Qualifikationssystem. Jetzt hat er sich das mal hier angeschaut, was bei Ironman abgeht. Ne? Interessante Vorgeschichte. Er hatte nämlich Felix Weichshofer eingeladen, nach Hawaii zu kommen. Und hat Felix gesagt, vorher kommst du aber erstmal nach Rot. Ne?
Ja, ich meine, so haben wir Scott ja auch kennengelernt, dass er sehr offen ist, dass er Leuten zuhört, was er dann daraus macht. Das ist seine Entscheidung. Er ist der CEO. Er hört sich aber vieles an, hört viele Meinungen und macht sich dann sein Bild daraus. Das muss man nicht alles gut finden. Das ist aber sein Unternehmen, was er leitet. Das kann er dann so machen. Aber ich finde es halt gut, dass da aufeinander geguckt wird, letztendlich so, sehr, klingt jetzt sehr pathetisch, aber um den Triathlon größer zu machen und zu gucken, wo liegen noch Potenziale und so weiter. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz, ganz viel von Rot lernen. Manches mag vielleicht auch nicht wiederholbar sein. Es kann durchaus auch der Fall sein, haben schon viele versucht, Rot irgendwo anders hin zu exportieren.
Ja, ja.
Aber da gibt es auf jeden Fall genug Ansatzpunkte, sich das anzugucken. Ich bin gespannt. Da werde ich ihn auf jeden Fall beim nächsten Mal nachfragen, was er hier mitgenommen hat.
Ja, von ja. Also für mich bleibt ganz vieles hängen in der Form, dass man eigentlich immer sagt, besser geht es nicht. Das ist das Gleiche, wie es im Spitzensport gilt. Irgendwann denkt man, okay, jetzt haben wir das Ende erreicht, mehr ist nicht rauszuholen. Und der Veranstalter und die Athleten, die versuchen genau das möglich zu machen. Es sind so kleine Details, es kommt immer irgendwas dazu. So eins neue Wechselzonenständer in der ersten Wechselzone.
Yeah.
Oder im Stadion wurde umgebaut. Ja. Also es wird immer, immer professioneller. Rot hat natürlich immer noch so den Charakter des Familiären, ja, der ihm auch zugeschrieben wird. Das ist sicher eine Gratwanderung, das Ganze nicht zu steril dann am Ende zu machen, zu uniform, zu professionell. Es braucht, glaube ich, gerade hier noch immer so ein bisschen den fränkischen Touch, sage ich mal. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist das gelungen, wieder einmal mehr. Und Ich freue mich schon, wie die Leute in der Anmeldeschlange aufs nächste Jahr.
Absolut. Also und du sagst es richtig, in allen Bereichen, du guckst, überall wird an kleinen Dingen gearbeitet, die dann das Gesamtpaket nochmal besser machen. Und da habe ich, ich glaube, ich habe es schon oft gesagt, irgendwie, ich habe mich ja auch bewusst entschieden, das dann hier zu versuchen, meine erste Langdistanz. Und ich glaube, es gibt tatsächlich keinen besseren Ort für die erste Langdistanz. Wenn man dann angefixt ist und sagt so, jawohl, und ich will nach Hawaii und so weiter, dann muss man sowieso andere Rennen machen, dann muss man sich qualifizieren, dann gibt es noch viel zu tun. Aber Rot kann man erleben einfach als Triathlon und als persönliche Herausforderung. Und ja, das ist was, was ich jedem, der mit dem Gedanken spielt, Langdistanz zu machen, nur sehr, sehr warm ans Herz legen kann.
Ja, ein schönes Schlusswort. Ne? Es gibt noch vieles andere zu diskutieren in der Szene. Wir haben im Podcast noch gar nicht über die Slotvergabe für Kona gesprochen, wie sie jetzt anders läuft. Wir haben heute gar nicht über, ich sag mal, die Developing Story gesprochen, über das, was sich gestern in Jönköping abgespielt hat bei der Europameisterschaft im Ironman 70.3 zwischen Caroline Pohle und Lena Meister. Das werden wir an anderer Stelle sicher weiterführen und fortsetzen. Für heute würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Wir machen einen Deckel drauf. Wir messen hier jetzt gleich nochmal ab, wie lang die Schlange ist, und dann machen wir uns auf den Weg.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Die Seite bleibt bestehen, trimark.de/rot. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst über die diesjährige Challenge Rot und alle Vorausgaben und alles, was kommen wird. Ihr findet einen Zeitenrechner dort. Ihr findet ein ganz besonderes Angebot, weil wenn ihr jetzt auch hier in der Schlange steht und diesen Podcast oder dieses Video hört oder seht, wir haben ein besonderes Angebot bei Power & Pace. Ihr könnt euch da jetzt ein Jahrestrainingsprogramm bestellen unter powerandpace.de/rot26. Und ja, ansonsten bleibt uns treu. Danke, dass ihr uns so zahlreich gefolgt seid auf allen Kanälen. Also auch für uns war es ein erfolgreiches Rot.
Auf jeden Fall. Wir hauen jetzt noch eifrig in die Tasten, um die Rot-Special fertig zu machen.
Die erscheint nächste Woche Mittwoch,
genau,
dann.
Genau. Triathlon-Special, das große Sonderheft zum Rennen. Also für jeden, der hier am Start war, Pflichtkauf, würde ich sagen, oder?
Würde ich sagen, ne?
Würde ich ja. Abonnenten kriegen es auch mitgeliefert.
Abonnenten bekommen es geliefert. Ansonsten findet ihr es auch bei uns im Shop oder auf der Website. Viel Spaß beim Lesen, beim Stören und bei der Vorfreude auf Challenge Rot 26, können wir jetzt schon sagen.
So können wir es sagen. Bis dahin.
Ciao, ciao.